Willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 349. Heute mit dem allseits bekannten Philipp Westermeier zum Thema Fachverlag 3.0. Wir haben schon vor 5 Jahren gesprochen im Podcast. Da hieß die Folge noch Fachverlag 2.0. Da war das Event noch riesig. Das Eventgeschäft war ein zentraler Standteil der OMR. Das hat sich aber geändert durch Corona in den letzten 2 Jahren. Und ich wollte mal rausfinden, wie hat sich denn eigentlich der Fachverlag OMR verändert? Wie hat er sich transformiert? Wohin geht die Reise mit den Offline-Events? Welche Rolle spielen die Bewertungsplattformen, so wie die OMR Reviews, und wie geht auch das Podcast-Geschäft weiter mit Philipp? Ein Einblick in die OMR-Welt mit Philipp. Schon mal viel Spaß dabei. Und dann habe ich noch eine gute und eine schlechte Nachricht. Fangen wir erstmal mit der schlechten Nachricht an. Meine Frau ist extrem unzufrieden. Nicht mit mir, sondern mit der Praxissoftware, mit der sie arbeitet. Sie arbeitet als angestellte Kinderärztin in verschiedenen Praxen und ist da immer in Berührung mit den klassischen Praxistools, die heißen MediStar oder Turbomed. Das sind, glaube ich, die meist installierten, nicht nur bei Kinderarztpraxen, auch in anderen Praxen. Und wenn einer von euch das schon mal vor Ort gesehen hat, dann wirkt das so ein bisschen wie so ein System aus den Ende der 90er Jahren. Ja, das sozusagen, das sind so, ja, so kleine Post-its werden da hin und her geschoben, die müssen da mit Makros arbeiten, die arbeiten mit stationären Rechnern, auf denen die Software aufgespielt ist, die sehr, sehr teuer sind in der Wartung und im Service, müssen sich da teilweise stundenlang mit Updates rumschlagen. Klassischer Markt, der, naja, oligopolistisch auf jeden Fall geprägt ist, führt zu einer hohen Unzufriedenheit, und Kinderärzte haben es ohnehin nicht ganz einfach aufgrund des Vergütungsmodells. Da bleibt nicht viel hängen, und wenn man dann irgendwie noch abends 3 Stunden sich mit dem Update von so einer Software rumschlägt, dann ist die Laune im Keller. Und frei nach dem Sprichwort Happy Wife, Happy Life bin ich natürlich auf der Suche nach Lösungen dafür, habe aber von Praxissoftware gar keine Ahnung, würde aber hier einen hohen Betrag in den Raum stellen für jemanden, der das Thema löst. Keine Ahnung, ob es schon als Software as a Service gibt, ob es viel bessere Anbieter gibt, die das irgendwie lösen können, aber jetzt irgendwie ein paar tausend Euro, und wir reden da teilweise über 5-stellige Beträge, einfach um nur 4 Arbeitsplatzrechner auszutauschen, die dann auch wieder mit einer relativ armseligen Software laufen. Das ist irgendwie nicht, das kann nicht das Ziel sein. Also wer da irgendwie Ahnung hat, wer jemanden kennt, der das Next Best Praxis-Software-System schreibt und das vielleicht bei der einen oder anderen Praxis mal einführen möchte, berichte ich auch gerne im Podcast hier drüber. Der kann sich gerne bei mir melden. Auf jeden Fall kann man da eine Menge Geld verdienen, zeigen auch die Gewinn- und Verlustrechnungen dieser Unternehmen, die da führend sind. Scheint ein sehr, sehr spannender Markt zu sein, der nach Disruption schreit. Das war die schlechte Nachricht, jetzt noch die gute Nachricht. Ich habe eine Partnerfirma gefunden, die auch in diesem Jahr dafür sorgt, dass die Kassenzone-Podcast als Transkription auf kassenzone.de erscheinen. Ich habe ja gesagt, ich möchte nicht mehr jede Woche irgendwie mit einem anderen Werbepartner arbeiten, aber vielleicht gibt es langfristige Werbepartner, und da hat mich jemand gefunden, für den ich wirklich Influencer sein kann. Ich habe auch davon schon mal berichtet, und zwar ist das Gardena. Ich habe ja wirklich alle Gardena-Geräte, die es gibt, und ich glaube, in Summe dürften das so 50 bis 60 verschiedene Items sein, wenn man alle Schlauchanschlüsse dazu zählt. Ich habe mal bei Amazon geschaut, wie viele Gardena-Bestellungen ich ausgelöst habe in den letzten Jahren. Da sind wir auch schon sozusagen bei mehreren Dutzend. Also das kann schon hinkommen. Und Gardena ist sicherlich den meisten von euch ein Begriff. Was noch nicht allen ein Begriff ist, ist das Gardena Smart System. Die ownen damit so ein bisschen das Netzwerk im Garten. Da gibt es so einen Gateway, mit dem man dann den automatischen Roboter steuern kann, oder so eine Pumpe, mit der man zum Beispiel aus dem Brunnen sein Gartenwasser pumpen kann, oder verschiedene Beregnungsgeräte, um dann die Beete ordentlich zu beregnen, wenn der Sommer dann doch wieder mal kein Regen bringt. Also ein extrem cooles System, kannte ich auch noch nicht, bin damit vor 4 Jahren gestartet, habe natürlich mit dem Rasenmäher gestartet und hatte gedacht, das ist wahrscheinlich so ein Gerät, um das man sich jede Woche irgendwie mal kümmern muss, um das irgendwie zu reparieren. Aber es ist, glaube ich, das Gerät, was am wenigsten Aufmerksamkeit braucht. Wenn das einmal eingerichtet ist, das Kabel einmal verbuddelt ist, geht auch ganz einfach, dann fährt das Ding den ganzen Sommer über ohne Probleme, lässt sich relativ einfach steuern, auch mit der App, die Gardena dazu ausliefert, und ist ein großartiges Spielzeug. Man sagt ja auch, die Heimautomatisierung ist die Modelleisenbahn sozusagen der unserer Generation, und das stimmt auch. Da kann man verschiedene Regelwerte einrichten. Soll der Rasen beregnet werden, wenn der Rasensensor sagt, dass der Feuchtigkeitsanteil schon über 20% ist, ja oder nein, was passiert nach Sonnenuntergang, nach Sonnenaufgang. Also richtig cooles System. Ich verlinke euch mal die Gardena Smart Produkte, erzähle da auch noch in diesem Jahr in 2-3 Podcasts darüber. Solltet ihr einen Garten haben, egal wie groß, lohnt sich auf jeden Fall der Kauf dieses Smart Kits. Man fängt mit dem Rasenmäher an, aber es gibt halt Dutzende coole Devices und Applikationen dazu. Erstmal vielen Dank an Gardena für das Vertrauen und ihr werdet euch deshalb jetzt weiterhin die Podcast-Transkription durchlesen können. So, das waren hier die gute und die schlechte Nachricht und jetzt geht's weiter mit Philipp Westermeier und dem Fachverlag 3.0. Philipp, herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute Fachverlag 3.0, Versuch Nummer 2. Du warst vor ein paar Tagen schon mal bei mir auf dem Bauernhof, da haben wir es versucht schon mal aufzuzeichnen, wir waren schon bei Minute 35, bis dann hier auf meinem Aufnahmegerät, dem Zoom H6 Handy Recorder, einfach das Display eingefroren ist und nichts mehr ist passiert. Ist dir das schon mal passiert bei der Podcastaufnahme?
Also wir hatten das Problem schon mal, das ist Gott sei Dank nicht mir selber passiert, sondern einem Audio-Producer, der da nachher irgendwie auch nicht so genau wusste, woran es lag, da war das Mikro, glaube ich, kaputt. Aber ich bin ja in der Situation, dadurch, dass ich jetzt ja sozusagen so doll von Podcast auch lebe, dass ich bei den meisten Aufnahmen jemanden dabei habe, der es professionell macht und dann ist es bislang wirklich nur einmal passiert und da war es dann nicht so genau mein Fehler.
Ja, weil wie ist es jetzt zum zweiten Mal passiert mit dir und mit dem Chef von BOL.com? Da muss ich nochmal nach Amsterdam fliegen. Aber das zweite Gespräch war deutlich besser. Also es hat sich total gelohnt. Ich hoffe, das ist hier natürlich auch der Fall. Auch wenn das erste gut war. Wir haben leider keinen Beweis dafür, dass das so ist. Ich lasse es nochmal mitlaufen. Sollte sich noch hier jemand von dem Zoom-Service, also nicht das Videotool, sondern die Recorder mithören, gerne mal melden. Das habe ich leider in den diversen Foren, die Zoom ja auch betreibt, nicht gefunden, dieses Problem. Da müssen wir also nochmal ran. Und Punkt Nummer 2, warum ich mich heute verspätet habe, ein Stückchen hier. Ich bin mit dem Tierroller sozusagen aus der Stadt hier in die Lagerstraße gerollt zum OMR-Hauptquartier und musste dann feststellen, dass Tier eine Sperrzone errichtet hat, ungefähr um das ganze Schanzenviertel drumherum. Da musste ich einen Roller zurückschieben bis zum Impfzentrum und das hat mich noch ein paar Minuten gekostet. Da hätte ich natürlich ein bisschen mehr erwartet hier, Lobbytätigkeiten rund um das Thema Rollerparkplätze beim OMR-Büro. Was ist da passiert? Kannst du da was sagen?
Ich bin selbst sehr überrascht. Ich habe auch schon häufiger Roller hier irgendwo parken können. Möglicherweise wurde das jetzt verändert, weil einfach hier zu viele Roller rumstehen, habe ich mir gerade spontan gedacht. Oder weil dann irgendwie nachts auch hier Roller abhanden kommen oder irgendwas. Also ich stehle keine und ich würde auch in Zukunft hier gerne wieder parken. Also warte mal ab, wenn das nächste Mal kommt, wird das schon wieder gehen.
Okay, ja, dann muss ich mal hier. Also der Tiersupport kann sich ja direkt mal hier bei Philipp melden. Vielleicht kann man da so einen kleinen weißen Fleck.
Genau. Den OMR-Parkplatz, ja.
Genau, den OMR-Parkplatz einrichten. Das wär ganz cool. So, Fachverlag 2.0 haben wir aufgenommen 2016, also schon 4,5 Jahre her. Und damals haben wir uns natürlich auch darüber unterhalten, wie ist eigentlich OMR entstanden und was für Geschäftsmodelle habt ihr und was sind die einzelnen Revenue-Streams. Die Messe war damals auch schon relativ groß und das war der erste Podcast, bei dem es eine Podcast-Transkription gab. Also damals hat es angefangen vor über 200 Folgen, ist das tatsächlich schon her, bei Kassenzone. Und wir wollen heute mal so ein kleines Update machen und überlegen, was ist eigentlich passiert. Wir sind natürlich auch geschäftlich miteinander verbunden, weil Spiker auch ein Partner der OMR ist bei diversen Tätigkeiten, vor allem bei der Messe, die ja dann ausgefallen ist im letzten Jahr. Und vielleicht kannst du mal so ein kleines Recap machen für diejenigen, die das Tagebuch im Abendblatt, war das, glaube ich,
genau, ja.
nicht gelesen haben, was ist da passiert so im letzten Jahr. Wir waren, glaube ich, so ein bisschen gescholten von dem sozusagen von dem relativ überraschenden Coronavirus. Bis zur letzten Minute haben wir gedacht, kann man bei der Internet World, auch eine E-Commerce-Fachmesse in München, kann man auch irgendwie aufbauen. Der Laster stand schon da, die konnten nicht absagen, die wussten nicht genau, wer haftet. War total schwierig für alle, für den Veranstalter und für die Aussteller auch. Wie ist es hier passiert?
Wir hatten Glück im Unglück. Also wir haben ja letztes Jahr im März abgesagt, das Event hätte im Mai sein sollen. Das hat uns das Leben gerettet, wenn man so ein Event am Vorabend absagen muss und dann hat man quasi alle Kosten ausgelöst und dann aber trotzdem vielleicht dann keinen Umsatz, dann ist natürlich der Verlust nochmal dramatischer. Aber für uns war es auch schon mit diesen 2 Monaten noch Vorlauf, haben wir so Größenordnung 2 Millionen Euro einfach verloren und dann halt entgangene Deckungsbeiträge aus dem Event, das nicht stattfinden konnte, also auch Umsatz verloren, fast die Hälfte unseres geplanten Umsatzes fürs letzte Jahr hätte das Event ausmachen sollen. Das war dann weg. Das war dann schon natürlich ein harter Einschnitt. Stand heute würde ich schon sagen, ich bin da gar nicht so traurig drüber. Wir haben uns sehr, sehr gut retten können, hatten auch das echte Glück, dass wir natürlich mit Firmen arbeiten als unsere Kunden, die von der ganzen Sache kaum betroffen waren. Ganz im Gegenteil, also eine Google, eine Salesforce, eine Adobe, eine Facebook. Das ist ja keine Corona-Verlierer. Die haben weiter Geld und wollten auch weiter kommunizieren. Und dann haben wir andere Lösungen uns ausgedacht. Und eine davon, unsere Software-Bewertungsplattform, kann man da noch drauf zu sprechen vielleicht, die ist, glaube ich, mittlerweile zumindest nicht umsatzmäßig, aber als Asset, so als was wir da schaffen an Wert, durchaus mal ein verlorenes Eventjahr wert, vielleicht auch zwei. Dazu kommt, dass wir dieses Jahr, wo wir dachten eigentlich damals, wir können ja dieses Jahr wieder was machen, hat sich jetzt rausgestellt, geht doch nicht. Ja. Haben wir abgesagt, auch für dieses Jahr, oder haben wir gar nicht erst angesetzt am Ende. Das hat den Grund, das ist vielleicht ein bisschen überraschend, dass wir hier letztes Jahr auch noch gefragt wurden, von der Stadt Hamburg, ob wir unterstützen können beim Betrieb des Impfzentrums. Also nicht testen, sondern impfen in den Messehallen. Es gibt hier in Hamburg nur ein Impfzentrum. Das ist das größte, wahrscheinlich sogar in Europa. Und das betreiben wir jetzt für die Stadt als Dienstleister. Haben da temporär fast 800 Leute eingestellt. Auch das war einer der Gründe, warum man uns vielleicht gefragt hat, weil wir halt so viele Leute einstellen können, weil wir die Messehallen sehr gut kennen als Betreiber. Und ja, das ist einfach eine Dienstleistung und ich spreche da jetzt nicht so viel drüber, aber es sicherlich gehört auch zu dem Jahr dazu. Und wir müssen auch mal sehen, dass wir das jetzt bis in den nächsten Monaten, wenn das Impfstoff noch läuft, auch vernünftig
abschließen. Bleiben wir mal beim Kerngeschäftsmodell. Wir kommen gleich nochmal auf die OMR-Reviews zu sprechen. Wir haben ja die Perspektive als Vendor, wir möchten im Grunde unsere Reichweite kaufen. Ja, wir haben sozusagen irgendwie Geld, wir haben jetzt auch die Finanzierungsrunde gemacht Ende letzten Jahres. Wir möchten im Grunde genommen unsere Reichweite über Veranstalter kaufen, sei es eine Messe, sei es ein Webinar und gucken ja mittlerweile auch global, was eigentlich passiert. So, und unser Eindruck ist, dass sich eigentlich alle klassischen Messeveranstalter, also die ihr Geld damit verdient haben, dass man dort einen Messestand im Grunde genommen bucht, noch so ein bisschen Werbeplätze irgendwie bucht, das kann irgendwie ein Plakat in der Halle sein, das können irgendwie noch irgendwelche Sponsorings im Newsletter sein, dass sie sich enorm schwer getan haben, jetzt während der letzten 18 Monate dieses Geschäftsmodell zu übertragen. Also wir, bei uns lag es genauso wie bei euren anderen Kunden mit Facebook und Google nicht an der fehlenden Spending-Bereitschaft, aber es gab im Grunde genommen keine gute Leistung, die wir einkaufen konnten, und wir haben so ein bisschen den Eindruck, dass es eigentlich viele Veranstalter versucht haben, mit Hauruck das Offline-Event in allen Facetten online zu übertragen. Jeder hat dann irgendwie Tools gebaut, bei der sich dann Leute online vernetzen können, irgendwie so Facebook nachgebaut am Ende des Tages. Und wir haben da nicht so richtig einen Erfolgscase gefunden. Wir haben viele Sachen ausprobiert, sind aber am Ende wieder darauf zurückgekommen, dass wir selber Dinge machen müssen. Deswegen, heute sind wir ein bisschen knapp angebunden. Ich muss nachher noch die Spryker On Air moderieren. Das ist unser LinkedIn-Live-Format. Wie hast du das erlebt? Du bist ja noch viel tiefer drin. Du siehst ja noch viel mehr Beispiele.
Ja, ich habe das auch so gesehen, dass natürlich ist man erstmal verlockt, das Naheliegende zu tun und zu merken, da gibt es halt doch irgendwo eine Zahlungsbereitschaft, auch eine Werbebereitschaft bei Kunden trotz allem. Und dann macht man einfach sozusagen das, was man eigentlich in der Offline-Welt geplant hatte, dann online mit irgendeinem Tool und irgendeinem Online-Variante und sagt, jetzt ist unser Event halt einfach online und es ist doch viel besser, weil es sich möglicherweise noch mehr Leute einschalten. Das war in einigen Fällen vielleicht auch so, aber in der Summe merkt man, das ist eine zu deutliche 1:1 Digitalisierungsidee, die so aus meiner Sicht nicht funktioniert, sondern was wir uns überlegt haben und was ich auch eigentlich nicht bereue, ist gesagt zu haben, wir zerschlagen unser Festival in einzelne Bestandteile, und es gibt so Momente wie das unsere Deep Dives, unsere Fachseminare, die über dann 90 Minuten auch auf dem Festival offline durchgeführt werden, die kann man ganz gut online machen. Dann sagt man, okay, guck mal, du lernst hier jetzt was für 60 oder 90 Minuten, ganz fokussiert das Thema, da gibt's einen Referenten, da schaltest du dich jetzt rein und dann ist das in 90 Minuten fertig. Das passt ganz gut. Aber und die große Bühne zum Beispiel, unsere inspirierenden Vorträge, die hatten wir schon so ein bisschen vorab angelegt, wurden zu Podcasts. Also all die Leute, die wir auf den Bühnen gehabt hätten, vom Peloton-Gründer bis zum Shopify-CEO, die großen Namen, die wir da immer so auf den Bühnen haben, die wurden auf einmal dann Podcast-Gäste. Wir haben die Frequenz ein bisschen erhöht. Das war quasi Art, das zu digitalisieren. Und dann, wie digitalisiert man eine Messe? Aus meiner Sicht, digital heißt ja 24/7, immer erreichbar, ganz interaktiv. Und da ist es so, dass wir gedacht haben, naja, so eine Review-Plattform, die macht eigentlich das, zumindest was unsere Messe vorher gemacht hat. Menschen informieren sich über Software, wollen was über Spryker wissen, aber laufen dann halt in dem Falle nicht mehr zum Stand und fragen danach und fragen auch andere Nutzer, fragen deine Mitarbeiter, sondern die gucken jetzt, wann immer sie Lust haben, bei uns nach und informieren sich über andere Shop-Software, gucken sie, was gibt's da noch neben Spryker, wie sind die Bewertungen, was sagen echte Anwender, und das können sie Tag und Nacht tun, und es gibt ständig neue Anwender, die was dazu sagen. Ihr könnt es kommentieren, ihr könnt euch da selber auch noch viel besser als Spryker darstellen, als man das mit einem Messestand einmalig im Jahr machen kann bei uns. Und so war das dann für uns klar, das wird sozusagen die Zukunft der Messe in der richtig digitalen Welt. Aber natürlich, das dauert halt länger, daraus jetzt wirklich ein umsatzstarkes Business zu entwickeln, weil wir hatten bestehende Deals für den Messestand, da zahlt dann auch eine Spryker, trotz aller Scheu vor hohen Kosten, sechsstellige Summen führen, ne, mit allem drum und dran, was dazugehört. Das ist einfach so. Dir jetzt aber zu sagen, Mensch, wir haben jetzt so eine neue Plattform und dafür hätte ich jetzt auch gerne an Tag 1 von dir 150.000 Euro, dass du da irgendwie dein Profil ausschmücken darfst. Da würdest du sagen, Philipp, oder hast du ja auch gesagt, Philipp, also so, wir machen da gerne mit, aber du musst deine Erwartungen ein bisschen zurückschrauben. Haben wir auch getan. Und natürlich, wir haben es ja auch gar nicht so krass angefangen, wir haben gesagt, das Pricing muss ein anderes sein, aber das Pricing ist dafür vielleicht möglich, viel mehr recurring. Wir können ständig neue Sachen hinzukombinieren, und das ist unser Weg, damit umzugehen. Und ich glaube, dass das am Ende ein sehr digitaler und damit auch ein sehr zukünftiger Weg sein kann.
Ja, also mit Messestandskosten, da darf man sich nichts vormachen. Das ist, wenn man das richtig schön macht. Wir hatten ja unseren Peak 2018 bei der NMEXCO, da hatten wir den größten Stand. Haben wir, glaube ich, 400 Quadratmeter bebaut, einen Stand quasi bis maximal an die Hallendecke, was irgendwie erlaubt war. Und da lagen wir, denke ich, mit Personalkosten und mit ein bisschen Catering, da ist man bei fast 500.000 tatsächlich, der weg ist für zwei Tage.
Ja, gibt's, also da gibt es, glaube ich, und ihr seid ja immer noch extremst kosteneffizient. Es gibt natürlich noch andere. Auch ich kenne mich da durchaus ein bisschen aus, da gibt es durchaus auch sinnvoll zum Teil. Wenn man das richtig macht, kann man auch mehr Geld ausgeben.
Auf jeden Fall, das stimmt. Also da ist, glaube ich, wenn man da zweietagig baut und dann noch irgendwie einen DJ-Pult noch einbaut. Und
aber das gibt auch also wirklich logische Herangehensweisen, warum das noch mehr kosten kann. Bei der IAA kostet sowas also nirgendwo unter siebenstellig. Ne? Also das
Was heißt denn das jetzt für die Messen in Zukunft? Kriegen wir dann quasi das nächste OMR-Festival oder die Mexco, wenn sie dann wieder mal vor Ort irgendwie stattfinden sollte, oder der Web-Summit, ist dann dieser klassische, ich baue einen großen Standteil, gibt es den dann nicht mehr?
Ich glaube, den wird es weiterhin für einige Firmen auch geben, zusätzlich, ne, weil auch du suchst ja ständig nach der Möglichkeit, sich zu differenzieren, was anderes zu machen, vielleicht auch in manchen Bereichen Sachen zu zeigen, ne? Auch das wird bei uns eine größere Rolle spielen noch, dass man Sachen angucken kann, vielleicht jetzt gar nicht unbedingt eine Software, aber vielleicht ein Audi. Da wird auch schon, glaube ich, noch viel Messe weiter da bleiben, weil auch Leute zu treffen, ne, das ist ja nach wie vor auch durch eine Review-Plattform nicht abbildbar und auch durch den Podcast nicht und durch eine digitale Masterclass nicht. Also das bleibt schon noch, da gibt es dieses Bedürfnis. Ich glaube, dass vor allen Dingen auch die großen Namen in einem Segment, also jetzt im Bereich der Digitalveranstaltungen, vielleicht OMR, die Mexico Web Summit, du hast ja gerade gesagt, dass die weiterhin da eine große Relevanz haben sollten. Das spüren wir auch an den Nachfragen. Aber ich glaube generell, das ist ja auch immer, dass man so hört, Hybrid ist immer so das Stichwort. Ich weiß nicht so ganz genau, was Hybrid am Ende eigentlich sein soll, weil entweder man ist auf dem Event drauf, dann ist man da, oder man ist da halt nicht. Ja? Man kann ja schlecht halb, das ist wie mit Schwanger, man kann es entweder sein oder nicht sein. Und deswegen ist Hybrid aus meiner Sicht das, was wir ja auch schon vor Corona Gott sei Dank versucht haben. Wir wollen ja mit OMR eine Medienmarke sein, die ist ganzjährig da. Und dann tut es vielleicht auch in Zukunft gar nicht so weh, wenn mal wieder eine Pandemie kommt. Und wenn man ein Jahr halt nicht vor Ort sein können, live da, dann gibt es halt andere Möglichkeiten, die wir aber sozusagen angelegt haben in der Struktur, weil wir per se jeden Tag da sind und mit einem Artikel, mit einem Podcast, mit irgendwie einer Dokumentation, mit irgendwie einem Paper, mit einer Studie, mit irgendeinem Zoom-Call, ganz spezialisiert für 8, 9, 10 Leute. Das sind ja alles so Sachen, die wir ganzjährig machen, und ich glaube, das ist dann wirklich das, was man mit Hybrid meint, und das könnte auch ein Stück die Zukunft sein.
Ja, also wir haben unter Hybrid ein Verständnis, bei dem wir sagen, wir machen jetzt zwar immer noch Vor-Ort-Events, aber wir produzieren die so, dass jeder per Livestream oder per On-Demand dabei sein kann und auch nicht live dabei sein muss. Also wir machen ja die Spryker Excite in diesem Jahr im Oktober, dass wir glauben, dass man dann wieder wahrscheinlich so 200, 300, 400 Leute in einen großen Raum bekommt. Wir nehmen wieder das Kino in Berlin, machen noch global einen weiteren Standort und produzieren produzieren einfach alle Vorträge so, dass man sie einfach super on demand danach nochmal verwerten kann. Und für uns macht das natürlich super Sinn, unser eigenes Netzwerk, unser Ökosystem vor Ort
absolut
zu haben. Ne? Agenturen, Partner, Kunden.
Aber das gab es ja vorher schon, muss man auch sagen. Also ich meine, auch vor Corona gab es natürlich alle OMR-Vorträge in bester Qualität bei YouTube. Wir wurden ja sogar, das ist ja eine ganz geile Geschichte, wir hatten ja mal den Cambridge Analytica Gründer, damals, als das gerade das große Thema war, bei uns auf der Bühne, der hat uns das erklärt. Und dieser Vortrag von dem wurde dann nachher von uns auf YouTube gestellt und da haben uns irgendwelche Netflix-Leute da gefunden und dann in die große der sozusagen Datenmissbrauchs-Doku bei Netflix reingepackt, ohne uns zu fragen, einfach unser Zeug von YouTube sozusagen den Vortrag von der Bühne genommen und in einen Netflix-Film reingepackt. Haben wir sogar noch Netflix damals verklagt, obwohl es eigentlich für uns ganz cool war, weil im Hintergrund überall das OMR-Logo war, weltweite Verbreitung, war eigentlich eine super Internationalisierung.
Wo haben wir das rausgekommen?
Wir haben uns dann irgendwie so ein bisschen verglichen mit der Produktionsfirma, haben da glaube ich irgendwie 4.000 Euro bekommen.
Ja. Aber dann gibt es die große OMR-Doku.
Nee. Also, ja, also es war mir das, ich wollte das einfach nur rausfinden, weil ich war so geschockt, dass die es einfach genommen haben. Es war gut und es haben auch mir dann viele geschrieben, guck mal hier, du bist hier im Netflix-Film. Also da am Ende bin ich den Kollegen dankbar, aber es war komisch, da nicht gefragt worden zu sein.
Okay, dann ist bleiben wir mal bei der Fachverlagslogik. Ich verstehe da, wir kommen nochmal, wie gesagt, Reviews kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Der Podcast-Hype ist ja so im Mainstream, würde ich sagen, so vor 3 Jahren spätestens angekommen. Und dann haben viele Verlage auch erkannt, das, was der Philipp da macht, das müssen wir eigentlich auch machen. Wir müssen ja eigentlich auch jetzt Content als Audioformat bereitstellen. Ist jetzt nicht so vielen gelungen, fand ich. Also vor allem nicht denen, die es machen mussten, weil ihnen irgendwie Erlösströme aus klassischen Anzeigengeschäft weggebrochen sind. Gibt es aus deiner Sicht gute Beispiele für Corporate Podcasts? Also wo eine Firma sagt oder ein Verlag sagt, hey, das ist ein Format, mit dem erreichen wir unsere Kunden irgendwie total gut oder wir können damit auch Anzeigen verkaufen. Also nicht irgendwas organisch entstanden ist, wie jetzt dein Podcast oder auch Kassenzone ist ja auch schon uralt, ist auch organisch entstanden. Gibt es da irgendwas, wo ein Corporate das gut gemacht hat?
Absolut. Also das Nummer 1 Beispiel und du wirst wahrscheinlich jetzt denken, ja okay, damit muss er ja kommen, aber natürlich Trade Republic, ja, die Online-Bank, die Trading-App, mit denen machen wir es ja gemeinsam. Ja. Werktäglich einen 10-minütigen Podcast über die Börse, über spannende Entwicklungen und Tipps und Tricks und, ja. und das haben wir uns ausgedacht und Trade Republic ist da der große Partner, ist damit sozusagen als Begriff, als Plattform jeden Tag bei Tausenden von oder Zehntausenden von Menschen im Kopf, distribuiert das Ganze auch über seine eigene App mittlerweile. Und das ist natürlich eine super Lösung, wie so eine Trading-App sich differenzieren kann, auch seine Nutzer erreichen kann und wir unterstützen das ein bisschen mit der gemeinsamen Idee. Also wir hatten mal die Idee, die hatten die glaube ich separat auch, dann haben wir das zusammengeworfen und dann das immer weiter geschliffen. Aber das ist schon finde ich eine Top-Umsetzung. Und ansonsten muss man sagen, was wir jetzt für einen Vodafone machen oder für eine Deutsche Post sogar machen, das sind vermeintlich jetzt keine Formate, die jetzt 40.000, 50.000 Leute erreichen wie Trade Republic aktuell, aber das erreicht dann vielleicht 6.000, 7.000 Leute, so ein Podcast, den wir damit gemeinsam mit diesen Firmen machen. Da muss man auch sagen, was kostet das in der echten Welt? Oder wie hätte man früher mal 6.000, 7.000 Leute erreichen können? Zum Teil gar nicht oder zu erheblichen Kosten. Und ich glaube, dass wir da schon auch echt viele Case Studies haben. Da darf man jetzt nicht auf die Charts gucken und sagen, naja, das ist jetzt aber nicht in den Charts oder so. Ne? Ich glaube, das kann nicht immer der Anspruch sein. Und wenn man sich da, wenn man das vergleicht mit der Welt davor und auch den Kosten, die dahinter stehen, insofern, da fallen mir schon einige Formate ein.
Das hast du der Christoph Bursek moderiert, der Vodafone
Podcast. Genau, das ist das. Also es gibt, wir haben für Deutsche Post, was wir machen, für Facebook ein Format, also mit jeweils den Firmen natürlich zusammen. Facebook macht das, aber erreicht da halt auch Tausende von Leuten, wo sie vielleicht vorher ein Event gemacht haben oder so ähnliches.
Du hast auch gerade gesagt, ihr habt die Keynote-Speaker der OMR dann in den Podcast geholt. Ashton Kutcher habe ich gesehen, der Peloton CEO.
Tobias Lüttke.
Genau, habe ich auch gesehen. Das ist ja für so eine Konferenzen ist ja wirklich so die Main Acts. Ne? Deswegen kommen irgendwie die Leute. Zeigt sich auch das auch in den Podcast-Abrufzahlen? Ist das auch quasi der Main Act für den Podcast-Hörer?
In einigen Fällen schon, in anderen Fällen nicht. Also was man schon merkt, tatsächlich hätte ich so auch nicht gedacht, dass irgendwie englischsprachige Podcasts nicht so gut funktionieren. Also ein Ashton Kutcher für uns im Podcast hat nicht die Sogwirkung im Podcast, wie er die wahrscheinlich auf der großen Bühne bei uns hätte, muss man ganz klar sagen. hat mich auch überrascht, aber es ist bei uns noch nicht mal, glaube ich, in den Top 5 gehörten Folgen der letzten Monate. Wobei man es ja denken würde, aber da ist dann vielleicht so, okay, will ich jetzt wirklich eine Stunde lang jemandem Englisch sprechen zuhören oder dem Westermeier, der Englisch rumstammelnd zuhören vielleicht auch, ich weiß es nicht. Wir sehen, dass da das schon ein bisschen thematisch die Präferenzen ein bisschen andere sind.
Wie viele Leute erreichst du denn in den besten Folgen? Also meine Lieblingsfolgen letzten Jahr, also ich bin ja ein großer Dieter Bohlen-Fan, fand ich mega die Folge, ich habe auch alle Hörbücher von ihm gehört, fand ich sehr, finde ihn sehr unterhaltsam. Und Günther Jauch fand ich auch super interessant, weil so eine Perspektive von Günther Jauch bekommt man ja irgendwann, das ist ja total krasser Content da drin. Was waren so die Highlights?
Also Reichweiten-Highlight bisher, ich glaube auch All-Time, ist Knossi. Ja, also kennst du ja auch, glaube ich, darüber, hatten wir danach ein bisschen geschrieben.
Faszinierend, kann ich nur sagen, faszinierend, eine ganz andere Welt.
Genau. Und das ist, glaube ich, da ist uns was gelungen, für unsere Zielgruppe, für unsere Community jemanden zu finden, jemanden zu zeigen, der schon auch groß war, der beeindruckend ist in den Reichweitenzahlen, aber den viele nicht so auf dem Radar hatten, der aber auch selber eine riesige Community hat, der das dann auch nochmal selber bei sich gepusht hat, so ein Knossi-Podcast, der hat, glaube ich, noch nachgeguckt, irgendwie letztes Mal, als wir den Podcast hier aufnehmen wollten, hatte ich ja gerade über 100.000, ich glaube, der ist schon über 120.000 Hörer als Podcast. Dazu gab es Social Media, der hat es auch selber natürlich stark gepusht und viele von seinen Leuten wollten ihn auch mal so erleben, weil er normalerweise ganz anders auftritt als der König des Internets, ist er am Rumschreien und Spielen und sowas. Das war auch für mich top. Der hat ja nachher hier im Büro noch Leute tätowiert, weil hier Kollegen von mir Fans sind. Das war wirklich sehr, sehr absurd, auch die ganzen Bilder, die entstanden sind. Aber das ist halt ein Extrem und dann muss man sagen, gibt es irgendwie bei uns ja immer eine Wundertüte, eine Bandbreite und Knossi ist dann auch so ein bisschen entertainiger und dann den Tobias Lüdke hat in der Szene natürlich auch stark funktioniert, weil man den kaum hört, obwohl er ja Deutscher ist, aber in den USA oder weltweit extrem erfolgreich. Das passt natürlich auch tipptopp zu uns. Das war eine Top-5-Folge. Da muss ich mir überlegen, wer noch sehr weit oben war in den Abrufzahlen jetzt.
Fand ihr Scott Galloway auch im Podcast?
Scott Galloway auch. Der leidet so ein bisschen auch unter dem Ashton Kutcher-Problem. Also für uns nicht schlecht. Es sind immer noch gute Zahlen, aber nicht so die Breakout-Zahlen. Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, wenn du jetzt Scott Galloway hören willst, ja, von dem gibt's ja keinen Mangel an Podcasts. Der ist ja jeden Tag in drei eigenen Formaten so ungefähr zu hören. Deswegen ist der für uns als Podcast nicht so wertvoll, wie er auf der Bühne auch schon mal war. Aber sag mal, richtig wertvoll fällt mir sofort ein, ist der Khan Suma, von der Gründer von Gorillas. Ja, auch da für uns perfekt, bevor das Thema richtig groß wurde oder alle haben schon drüber geredet, aber noch niemand wusste, wer eigentlich der Gründer ist, wie die eigentlich selber sprechen, dann das sozusagen zu breaken, den zu Gast zu haben im Podcast. Das war super. Ne? Das war super. Da hatten wir das Glück, dass da über den Pip eine Intro kam, der da investiert ist. Und ja, also das sind so Folgen, wo man sagt, das sind Standout-Folgen und wir liefern hoffentlich eine dieser Art, ja, alle 4-6 Wochen. Und ansonsten versuchen wir generell die Qualität extrem hochzuhalten.
Gibt's so eine, ich werde das immer gefragt, ob ich so eine Hitliste habe bei Kassenzone, Leute, die ich immer mal wieder interviewen will, habe ich nicht so wirklich, also weil ich gar keinen Redaktionsplan habe und die Leute, die ich dann einlade, irgendwann kommen sie. Dauert manchmal ein Jahr oder zwei, aber irgendwann kommen sie schon. Was ist so deine Hitliste?
Also meine Hitliste ist sagen wir mal, eher so die Stars der vorherigen Generation, die auch mit dem Podcast als Begriff vielleicht noch gar nichts anfangen können. Also Uli Hoeneß ist ein Beispiel oder auch Erich Sixt. Ne? Ich schätze den Alex Sixt und den Konstantin sehr, war ja auch schon mal im Podcast, wobei der Erich natürlich diese Firma mit groß gemacht hat und ich habe den mal bei einem Abendessen kurz erleben dürfen, was der für Storys drauf hat, wie der dann erzählt, so im Vorbeigehen, wie mal der Franz Beckenbauer ihm die Namensrechte an irgendwie der Allianz Arena in München damals verkaufen wollte und warum er das dann nicht gemacht hat und solche Sachen mit seiner bayerischen Art, das so zu droppen, das ist schon einmalig. Den hätte ich, sowas ist legendär. Also, ne, Sixt, Uli Hoeneß, ich bin jetzt extrem heiß. Wir hätten das eigentlich schon aufgenommen. Es wurde dann wegen Corona verschoben. Jetzt im September ist der Termin bei dem Reinhold Wirth, also dem Schraubenwirth, auch so ein Milliardär. Ich habe ein Interview von dem gelesen. Da sagte er dann irgendwie, ja, letztes Jahr Corona sei ein schwieriges Jahr gewesen. Man hätte, glaube ich, nur irgendwie knapp über 1 Milliarde Ergebnis erzielt. Das sei dann am Ende zwar immer noch recht auskömmlich. Alleine, wenn ich sowas höre, dass so ein Typ sagt, die Firma, die ihm selber gehört, aufgebaut, die heißt wie er macht damit 1 Milliarde Ergebnis und nennt das auskömmlich. Das ist einfach Content, wo du denkst, okay, das gibt's einfach gar nicht mehr in der heutigen Welt. Wenn du jetzt mit Leuten sprichst, so aus unserer Generation, die kommen zum Teil gerne und haben da Bock drauf und auch gute Gespräche, aber solche Worte, solche Geschichten, auch solche Lebensleistungen kriegst du halt logischerweise noch nicht. Und deswegen suche ich eigentlich da bei diesen, sagen wir mal, Menschen, den Dinosauriern der deutschen Wirtschaft, die dann auch vielleicht eines Tages gar nicht mehr da sind, da versuche ich noch Sachen zu machen. Das ist so aktuell mein Haupt
Gibt es ein internationales Äquivalent von OMR? Man wird immer referenziert auf den Podcast so ein How I Build It, die ich aber ganz anders finde. Da wird es überhaupt nicht so persönlich und es ist halt auch eine sehr oberflächliche amerikanische Art, sozusagen das Gespräch zu führen. Also gibt es quasi OMR International?
Also in der 1:1 Form so nicht. Ich habe ja auch meine Inspiration, OMR zu machen, nicht aus einem anderen Business-Podcast gezogen, sondern eher so im Sportbereich damals gefunden. Ich hatte das ja angefangen vor, weiß nicht, 6 Jahren oder sowas, als Vater von Zwillingen, der dann die Nachts rumschieben musste und dann irgendwas hören wollte, sich nicht so langweilen wollte bei den nächtlichen Kinderwagenfahrten. Und da habe ich dann eher so einen Bill Simmons gehört, der halt über Sport und mit seinen Sport sehr, sehr persönlich spricht und diese Art des Herangehens so ein bisschen adaptiert auf mein Thema, also Business oder Digital-Business. Und deswegen, also ich kenne den amerikanischen Podcast-Markt mit Leuten schon ganz gut, aber sowas in der Art wahrscheinlich nicht, wobei natürlich auch ein How I Build This ein sehr, sehr gut funktionierendes Format ist und auch die Podcast-Pivot von Scott Galloway und sind ja tolle Podcasts, gar keine Frage, aber ich ziehe tatsächlich für mich die meiste Inspiration nach wie vor eher aus so Sachen, die gar nicht Business sind, also jetzt wie Bill Simmons, der ist für mich eine Legende, der macht seit 10 Jahren oder 15 Jahren Podcasts und wie der Medien macht im Sportbereich, das trifft mich nun zufälligerweise auch noch privat, das passt echt geil.
Wie lange planst du im Voraus? Also wie viele Gäste kennst du schon in den nächsten
Wochen? Hat sich bei uns extrem professionalisiert über die letzten Jahre. Es war am Anfang, war das ja so von Hand in Mund. Ne? Da habe ich auch irgendwie viele Freunde eingeladen. Ich war ja Gott sei Dank auch irgendwie Kind der Szene und kannte dann Leute wie dich und viele andere. Und mittlerweile ist es schon so geworden, dass wir ein Team haben. Also für den OMR-Podcast arbeiten sicherlich auch so 3-4 Leute mittlerweile. Wir machen dann eine Gäste-Pipeline teilweise 3-4 Wochen im Voraus, dass wir dann sehen können. Wir haben jetzt mittlerweile auch 2 Podcasts die Woche, also sind dann schon so 8-9 Folgen im Voraus geplant. Dann bricht mal eine weg. Wir haben ja Gott sei Dank eine ganze Reihe von Stammgästen. Da gibt es auch mal spontane Möglichkeiten. Wenn irgendwie alle Stricke reißen, kann ich immer noch mal bei Tarek oder bei Sven oder bei Lea anrufen. Die wissen dann sofort, was los ist. Bei Pip mittlerweile auch, der ist ja auch schon häufiger da gewesen. Oder bei dir haben wir auch schon erlebt, wo du dann sagst, Mensch Philipp, ja, ich habe eigentlich gar nichts zu erzählen aktuell. Gut, dass du fragst, aber ich habe eine Idee für dich oder so. Also da gibt es dann so ein Umfeld von Leuten, die man dann nochmal fragen kann. Aber eigentlich planen wir schon recht ausführlich lange.
Cool. Also, Podcast verstehe ich sozusagen, das Keynote-Business ersetzt es nicht. Also quasi dieses Menschen auf der Bühne irgendwie mal so zu erleben, ein bisschen Show zu machen. Es hat noch irgendwie was anderes. Das hoffe ich, dass das auch wieder kommt.
Ja.
Und ich glaube, war das nicht bei der vorletzten OMR? Da wäre ja auch Scott Galloway eigentlich da gewesen. Da gab es irgendwie diesen Sturm oder so.
Ja, genau.
Also es ist nicht immer nur Pandemie, sondern es gibt auch andere Sachen, die da dazwischen kommen sollen. Dann kommen wir mal zu dem Review-Teil. Also für die Leute, die jetzt in den Review in dem Software-Verkaufsgeschäft nicht so drin sind, was man natürlich schon sieht, ist, dass die Entscheider, die mit drauf schauen, welche Software wird eigentlich gekauft, ja, setzt jetzt irgendwie die OMR irgendwie zu HubSpot ein als Marketing-Automation-Tool oder irgendein anderes Tool. Da gibt es viele Leute, die mitreden. Und die meisten dieser Leute gehören zur Generation Millennials mittlerweile und die informieren sich digital. Das heißt, die Fähigkeit auf der Messe eine Kaufentscheidung zu erzwingen, die wird eigentlich immer geringer. Ne? Es gibt einfach zu viele Leute, die Einfluss haben, mitreden wollen und die informieren sich. Und wo wird diese Information gespeichert? Natürlich im Netz und die Portale, die am meisten geordnete Informationen dazu bereithalten, die gewinnen. Das ist natürlich international G2.com, eine ganz große Bewertungsplattform. TrustRadius hat sich in den letzten Jahren auch ein bisschen gemausert. Alle migrieren jetzt im Bereich Enterprise. Also früher konnte man da nur WordPress und Shopify vergleichen. Mittlerweile ist da auch ein Adobe, ein Spryker, ne, sozusagen auch SAP lässt sich dort vergleichen. Deswegen finde ich die Idee super. Und wir kriegen ja von euch auch, ich glaube mittlerweile alle 2 Wochen, so ein Report, so welche Unternehmen waren bei uns auf unserem Profil, welche waren vielleicht auf Wettbewerbsprofilen, dann können wir uns dann irgendwie einen Reim draus machen, ja, da gibt es vielleicht, das nennt sich Buying Intent, ja, sozusagen, wir müssen ja im Grunde mal rausfinden, welche Unternehmen sind eigentlich jetzt gerade auf der Suche nach Software, das ist der heilige Gral, ne, sozusagen im Softwareverkauf.
Das können wir euch ja zur Verfügung stellen, also genau. Wir schicken euch da, glaube ich, aktuell, ich habe es mir extra mal angeguckt, jetzt Vorbereitung des Podcasts, 40 bis 50 Firmennamen, alle 14 Tage, von denen wir sagen können, die waren auf eurem Spryker-Profil, auf OMR Reviews, und das ist ja schon echt eine super Hunting-List. Und übrigens für alle, die das jetzt fragen, wo kommt das denn her? Ist natürlich alles legal erhoben. Reverse IP Lookup nennt sich das Ganze. Man kann halt anhand der IP-Adressen erkennen, welche Firma war da drauf, nicht welche Person. Ne?
Genau, und es reicht diese Liste alleine schon wertvoll, reicht natürlich nicht aus. Das wäre im Grunde eine Liste, sagen wir mal, es gibt eine E-Commerce-Messehalle bei der OMR, dann weiß man sozusagen, wer war sozusagen an welchem Tag eigentlich in der Halle. Das ist schon mal cool. Das geht eigentlich auch mit der klassischen Messeerhebungsmethode gar nicht, weil Leute kommen auf eine Messe, es gibt irgendwie 20 Sparten, dann weiß man gar nicht, wer in welcher Halle ist. Das ist schon mal ganz cool. Richtig spannend wird es natürlich, wenn man da das abgleichen kann noch mit Daten, wer war auf der eigenen Webseite, wer war vielleicht auf anderen Vergleichsportalen. Also da gibt es schon eine ganze Menge und da muss man auch ordentlich aufrüsten. Die Frage, die ich da jetzt nach vorne hätte, ist, jetzt macht ihr das seit einem Jahr, anderthalb Jahren und du hast gerade schon genannt, Recurring Revenue, das ist ja so die Zahl, die alle Investoren auch irgendwie hören wollen. Ihr werdet ja schon ein bisschen Traction erreicht haben, das ist jetzt da kein Business mehr, was irgendwie nur fünfstellige Umsätze im Jahr macht, da ist schon ein bisschen Dampf dahinter. Ist das nicht was man ausgründen müsste, sollte als eigenes Geschäftsmodell?
Ist eine Frage, die ich mir selber aktuell immer wieder stelle und mit meinen Kollegen, Partnern, ich habe es vor kurzem mit Tarek mal abends, als wir hier zusammen saßen, irgendwie diskutiert und ihn mal so gefragt, weil das tatsächlich ganz gut anläuft. Wir werden jetzt mit diesem Reviews dieses Jahr ordentliche siebenstellige Umsätze erzielen in Jahr zwei. Natürlich auch gestützt von den ganzen anderen OMR-Kontakten und Marken und allem, was wir da haben, aber das ist schon ganz gut. Wir investieren natürlich das ganze Geld auch wieder in, wir haben da, glaube ich, so fast 20, 25 Leute, die da arbeiten. Customer Success, Content ist ein großes Thema, Review Generation, Sales natürlich, all sowas. Aber klar, das ist für uns zum ersten Mal die Situation, muss ja sehen, OMR ist ein Hobby gewesen. Und die ganzen Sachen sind so gewachsen, weil ich selber gerne Podcast gemacht habe, haben wir mal ein Podcast-Studio gebaut. Oder ich hatte selber mal ein Seminar gemacht, dann wurde aus dem Seminar eine Reihe von Seminaren, dann eine Konferenz und dann ist es ein Festival geworden. Das war alles so, ist halt mal so geworden und hat Spaß gemacht und war auch irgendwie immer alles für sich selber einträglich irgendwann und hat sich selbst finanziert. Jetzt ist es halt so, du hast eher so ein richtig echtes Venture-Business, ne, wo man sagt, okay, das kann man schon ausbauen und da kann jetzt auch so ein Equity-Value, wie man so sagt, entstehen, der nochmal anders ist vielleicht als bei einem Seminaranbieter oder bei einem Live-Event-Veranstalter. Und deswegen ist die Frage total berechtigt. Wollen wir da jetzt ins Ausland mitgehen? Dann braucht man vielleicht Geld. Macht das überhaupt Sinn? Natürlich in Frankreich haben jetzt nicht so viele Leute gewartet auf uns wie hier in Deutschland. Ich frage es mich selber und ich kann es dir nicht endgültig sagen. Ich weiß nur, dass ich erstmal glücklich bin, dass wir das angefangen haben.
Okay, aber ich glaube, da steckt noch eine ganze Menge Musik drin und ich sehe auch, wie sich das auch technisch weiterentwickelt, auch bei meinen Wettbewerbern, die ja teilweise ein bisschen globaler unterwegs sind. Es gibt auf jeden Fall in Europa keinen vergleichbaren Anbieter, wobei natürlich muss man, glaube ich, fair bleiben, Softwareanbieter werden halt zunehmend globaler. Ja. Ist irgendwie klar, dass Spryker ein globales Produkt ist, genauso wie ein Akinio, ne? Sozusagen das PIM-Software ist ein globales Produkt oder HubSpot auch. Ne? Das kauft man jetzt nicht anders in
Wobei die auch schon lokale Marketing-Teams haben.
Absolut.
Und ich glaube, es ist wirklich ein Mehrwert, wenn du jetzt Software überlegst einzukaufen. Sag mal, du bist jetzt bei Blume 2000 und sagst, Mensch, okay, ich brauche jetzt hier eine neue Marketing-Cloud und kannst dann nachlesen, was vielleicht sogar andere deutsche Blumenhändler oder vergleichbare Anbieter einsetzen und was dort die Verantwortlichen dazu sagen. Das ist für dich halt besser, als wenn du nachlesen kannst, was jetzt Mandy aus Texas irgendwo als Beschreibung zu einer Software halt abgibt. Genau. Das ist...
Die dort ein 100 Millionen Euro Blumenbusiness verwaltet.
Genau. Und die man halt auch nicht kennt und so, wo man die Firma, für die sie arbeitet, nicht kennt und so. Deswegen, ich glaube schon, da diese Nähe, diese persönliche Beziehung, das ist schon top. Mhm. Und daran arbeiten wir. Und ich glaube, das kann man lokal schon ganz gut verteidigen. Aber klar, ich sehe halt auch, wie es in einem Xing und LinkedIn, wie das so verläuft. Und am Ende kann es natürlich so ein Game sein, wo wir dann vielleicht Xing sind und gucken müssen, dass wir noch mehr Verteidigbares finden, als Xing es vielleicht aktuell hat. Also keine Ahnung, aber das ist ein globales Game. Da ist am Ende auch, wir sehen es ja in den USA, Gott sei Dank, dann vielleicht nicht wieder wie bei Xing und LinkedIn, nicht winner takes all. Das ist ja da auch nicht so. Da gibt es ja auch mittlerweile beide. Aber in den USA gibt es ja auch noch, neben den von dir genannten, noch ein Capterra und paar andere. Also das ist halt vielleicht sogar so, dass man irgendwann einen HubSpot, du nennst dir immer wieder, oder einen Salesforce, einfach sagt, ich bin da auf drei oder vier Plattformen drauf oder ein Spryker halt auch und ich gehe nicht nur zu der ersten.
Genau, also das ist für uns natürlich auch noch ein Experiment. Da haben wir sozusagen eine bestimmte Strategie, die wir da verfolgen. Die können wir jetzt auch nicht öffentlich teilen, aber wir gucken uns viele Sachen an und vergleichen natürlich auch viel und sehen natürlich auch viele Daten. Aber es wird auf jeden Fall wichtiger. Das kann man, glaube ich, schon, das kann man schon sagen. Dann haben wir das Thema Podcast, habe ich verstanden. OMR Reviews habe ich auch verstanden. Masterclasses habe ich auch verstanden. Da bleibt ein sozusagen langweiliges Thema übrig, was mich aber auch interessieren würde, wie du das betrachtest, nämlich das Blog. Ja, sozusagen das Online-Marketing-Rockstars-Blog. Ich habe bei Kassenzone, nutze ich ja im Wesentlichen ja, nur noch in Anführungsstrichen, um Transkription von Podcasts hochzuladen. Bin auch ziemlich langweilig in der Betitelung. So, heute habe ich den Podcast hochgeladen mit Maria und Peter vom Medienflohmarkt. So heißt auch sozusagen der Titel Medienflohmarkt. Maria und Peter sozusagen reden mal. Wenn das auf OMR laufen würde, sozusagen, dann würde da stehen sozusagen, wie diese beiden Gründer einen 500-Millionen-Markt sozusagen durchdrehen. Fakten, Fakten, Fakten. Und ich lese auch gerne immer noch die OMR-Artikel. Ich habe zum Beispiel den Artikel, den er zum Reebok gemacht hat, extrem geschätzt. Der hat da einen Artikel gemacht, was müsste eigentlich Reebok tun, um wirklich...
Und wir würden es ja selber gerne kaufen, war die These, ne? Also was wir tun, wenn wir es kaufen könnten und sowas. Ne? Was müsste man tun? Ja.
Genau. Mega, mega starker Content, und hatten wir früher bei Kassenzone auch viel gemacht, sehr lange Analysen. Ich habe aber das Gefühl, in unserer aktuellen Phase der Aufmerksamkeitsökonomie, wo Leute noch wenig Zeit haben, ja, du hast ja gerade genannt, der erfolgreiche Podcast von Fred Republic ist so ein 10-Minuten-Ding oder so ein 5-Minuten-Ding. Wo geht denn da die Reise hin?
Also auch da, glaube ich, gibt es beides. Also wir wollen weiter solche Reebok-Artikel, so Signature-Artikel machen, werden da auch nochmal wahrscheinlich demnächst Leute holen, die sowas gut können, richtig lange Pieces schreiben, wo man eine Analyse kriegt und Insights kriegt, die man sonst nicht kriegt. Auf der anderen Seite ist für uns die Redaktion wirklich wahnsinnig wichtig, einfach weil sie uns jeden Tag präsent hält, und da muss auch nicht jeden Tag so ein langer Longread kommen, sondern es muss einfach eine neue Story, ein neuer Watercooler-Talk, ein witziger Insight, was uns aufgefallen ist, keine Ahnung, es ist irgendwie, es fällt irgendwie dramatisch beim Spiel, irgendwie bei der EM ein Spieler um, ist bewusstlos, wie es ja jetzt passiert ist, sofort springen Leute im Internet drauf und nutzen das für ihre Geschäfte, und wir berichten darüber und zeigen, wie da jetzt auf irgendwelche aggressiven Marketeers diese Tragödie quasi da, ist ja Gott sei Dank nicht geworden ist, aber das Nutzen, das ist einfach, das müssen wir haben.
Dazu habt ihr den Artikel schon geschrieben.
Ach, ja, spannend, genau. Muss ich mal durchlesen. Genau. Also das ist dann.
Grüße an Roland hier an dieser
Stelle. Genau, ja.
Also größter Roland-Fan.
Ja, genau. Also Roland hat es aufgebaut, aber das ganze Team, Torben, Martin, Christian, Flo, das ist ein super Team. Und die sind für uns natürlich jetzt in verschiedensten Formen das einfach unterwegs. Also mittlerweile gibt es ja auch kleinere Podcasts. Der Torben macht irgendwie einen eigenen Rap-Marketing-Podcast, was gerade im Rap und in der Kombination aus Rap und Marketing passiert. Und da spricht er mit den Rap-Experten, er ist der Marketing-Experte und zeigt, wie da so ein Capital Bra agiert und mit welchen Brands der Partner hat und so. Also OMR Rap heißt das. Also da gibt es viel, die Redaktion macht viel mehr. Roland produziert gerade die diesjährige OMR Original Doku. Wir haben ja letztes Jahr eine gemacht mit Thomas Middelhoff oder über Thomas Middelhoff. Jetzt machen wir dieses Jahr auch wieder eine. Da ist Roland sozusagen jetzt der Producer. Und das ist.
Wer ist denn diesmal? Florian Homm?
Nein. Nein, Alexander, nein. Ich weiß, wer ist es dir gewünscht? Aber nein, diesmal geht es um das Lebenswerk von Holger Jung und Jeremy von Matt. Cool. Auch wirklich abgefahren, was die da aufgebaut haben, was die für einen gesellschaftlichen Impact vielleicht hatten mit ihrer Agentur, mit ihren ganzen Kampagnen, mit der Art, das zu machen. Und der Jeremy auch als Person, reden alle drüber, seine Häuser und was er so macht. Und das wollten wir uns mal näher anschauen, zumal der auch in dieser ganzen Podcast, so modernen Medienwelt, einfach keinen Bock hat aufzutrauen. Deswegen war das auch ein toller Zugang, den wir da jetzt bekommen haben, mal den vor die Kamera zu bekommen. Das macht er sonst nicht mehr.
Und dieses Originals-Format über Middelhoff, jetzt, auch wenn ich, darüber hatten wir ja schon gesprochen, kein großer Middelhoff-Fan bin, lohnt sich das für euch? Also wenn man die ganzen Produktionsaufwand, das macht sich jetzt ja auch nicht mal eben so.
Nee,
das
kostet eine sechsstellige Summe, ja.
Ja, genau. Aber wie refinanziert ihr das denn?
Das ist halt so, wir denken da jetzt nicht an die unmittelbare Refinanzierung 1:1 mit diesem Piece, sondern ich sehe halt uns als Plattform, wo man halt sowas einfach anbietet, und dann stoßen darüber Leute auf OMR, entdecken das, finden das cool und kaufen dann bestenfalls später irgendwie einen Seminarplatz oder ein Ticket oder erkennen, was wir contentmäßig können, wofür wir stehen, was wir für eine Qualität anbieten, und schreiben uns dann vielleicht aus Dankbarkeit ein Review oder stoßen auf unsere Softwareplattform, die wir dann da bewerben. Das ist so ein bisschen dieser ja auch sehr geläufige Flywheel- und Plattformgedanke, wo man nicht in jedem Moment sofort Geld verdienen muss, sondern wo man erstmal Sachen anbietet. Und ich glaube, es gibt ja diese Plattformdefinition von Bill Gates, also eine Plattform ist es dann, wenn halt auch andere Leute einen Benefit davon haben oder sogar einen höheren Benefit davon haben, auf der Plattform zu agieren, als die Firma selber. Und das stellen wir damit zum Beispiel sicher.
ich stelle den meisten Gästen im Kassenzone-Podcast, das sind ja immer Händler oder Hersteller, immer die Frage, okay, was passiert denn, wenn Amazon das jetzt macht? Ja, heute habe ich einen Podcast hochgeladen von Wiesemann 1893, das ist so ein ganz neuer Werkzeughersteller. Die haben so eine 100 Jahre alte Marke gekauft und machen jetzt den Top-Marken tatsächlich Konkurrenz, vor allem auf über die Plattform, weil sie nur Direct-to-Consumer machen. Und wenn ich dir so die Frage stelle, dann ist natürlich Amazon jetzt kein Wettbewerber, aber was ist sozusagen der nächste größere globale Wettbewerber von der OMR, wenn es um das ganze Thema Messe und digitale Kompetenz geht, dann fällt mir so der Web Summit zum Beispiel ein. Könnte nicht der Web Summit das auch machen, was ihr macht?
Also das könnten die vielleicht machen, aber du brauchst ja heute, um eine erfolgreiche Medienmarke zu bauen, eine Community. Und ich bin mir nicht sicher, ob die eine weltweite Community bauen könnten. In Deutschland könnten sie es auch versuchen, aber es ist dann für die schwieriger, weil deutschsprachig eignet sich besser zum Community bauen und so. Und ich glaube also ganz stark, erfolgreiche Medienmarken haben Communities. Das siehst du bei einem Heist Nobiety, das siehst du bei dem, was heutzutage so funktioniert, auch übrigens bei TV-Sendungen, wenn da ein Topmodel funktioniert, weil es eine Topmodel-Community gibt irgendwie. Ne? Da sind halt dann die Mädels, die zusammen abends gucken und so. Und wenn du das nicht hast, dann wird alles schwierig. Und ich glaube deswegen, dass wir zumindest in Deutschland unsere Community sehr eng da selber drin sind, das ist ja auch ein bisschen, OMR ist ja so entstanden, dass ich selber Teil dieser Community bis heute bin. Ich bin ja so groß geworden, Kind des Online-Marketings, du ja irgendwie auch. Und deswegen bist du ja auch erfolgreich mit als E-Commerce Content-Producer oder auch Unternehmer, weil du Teil dieser Szene bist. Und das lässt sich, sagen wir mal, international nicht so viel in so viele Länder einfach mal replizieren. Und deswegen, ja, die können sicherlich auch Seminare anbieten, die können auch Filme machen und so, aber dann wird uns das vielleicht möglicherweise auch ein bisschen was kosten. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt dazu führt, dass wir dann nicht mehr existieren können.
Dann eine letzte Frage, die ich quasi an den Experten hier stellen möchte im Bereich Podcasting. Dadurch, dass ihr habt da auch relativ lange Podcast-Folgen, manchmal gehe ich auch über eine Stunde, das haben wir ja mittlerweile auch, durch die geringe Aufmerksamkeit, die irgendwie über Instagram ja auch angelernt wird, ja, sozusagen du musst die Leute irgendwie so hooken innerhalb von 2 Sekunden, hast du irgendwie 5 Minuten, 5 Sekunden kannst du das Produkt erklären, hast nochmal 2 Sekunden für den Abbinder, für die Call to Action. So scheint der Medienkonsum auch zu werden. Was heißt denn das für den Podcast? Also die Leute haben weniger Zeit zum Podcast entdecken. Muss ich jetzt oder muss die OMR aus dem Podcast jetzt immer die Kernsätze so rausschneiden und als kurzes Audio-Piece dann auf Instagram oder Facebook und auf LinkedIn und weil der Aufwand quasi, darüber haben wir mal erzählt, ich mache ja quasi gar keinen Aufwand. So, das, was ich jetzt hier machen muss im Nachgang von dem Podcast, ist Intro, Outro, weg damit und dann kümmere ich mich mehr drum. Aber da müsste ja jemand dran sitzen und sich das dann
absolut überlegen. Also das ist so, dass wir sehen, dass erfolgreiche Podcasts werden am Ende fast schon Medienfirmen. Wir haben es jetzt im Bereich Fußball-Comedy, haben wir mal angefangen vor Jahren mit Micky Beisenherz, Mike Nöcker, Lukas Vogelsang, Fußball-MML zu machen als Podcast. Vor kurzem haben wir mit denen gemeinsam eine eigene GmbH gegründet, machen da jetzt Merchandise, Events. Es gibt davon jetzt ein tägliches Format, Fußball, MML Daily, so 10 Minuten oder 5 Minuten jeden Tag. Es gibt da ganz viel mehr drumherum, die treten im Fernsehen auf. Das wird alles aus der Firma heraus gesteuert. Natürlich gibt es da große Social Media Accounts. Und das ist schon so, dass, sagen wir mal, aus Podcasts richtig dann Medienmarken werden. Und das ist nicht in allen Fällen so. Ich glaube, es geht auch anders. Und jetzt bei Kassenzone, du sagst es jetzt zwar so, du lädst es nur hoch, aber du hast ja trotzdem deine LinkedIn-Community, deine Twitter-Community, wie gesagt, du lebst in dieser Szene, viele der Hörer triffst du dann, kennst die, also du promotest es vielleicht dann sogar auch indirekt mehr, als du das selber realisierst und das braucht man dann vielleicht auch, dass man jetzt einfach nur sagt, ich mache jetzt hier einen Podcast, lade den hoch und das hat mit der Branche eigentlich auch nichts zu tun und hau das da mal rein, das ist sehr selten, dass es funktioniert, es ist schon auch immerhin, der Content ist sicherlich die Hälfte, aber die andere Hälfte ist jetzt das, wie wird es dargereicht? Was passiert drumherum? Und das trifft natürlich umso mehr auf die großen Formate zu.
Ja. Ich meine, ich bin ja schon mal froh. Ich habe ja mit dem Elias Wiedes, den kennst du, glaube ich, auch.
Ja.
Der hat mir ja mal versucht beizubringen, wie so diese Instagram-Game funktioniert. Dann haben wir so versucht, so Videos aufzunehmen, die dann so, stopp, das würde ich jetzt interessieren. Und dann muss man da so 20 Takes machen und dann dabei rückwärts gehen, damit sich das noch bewegt im Büro. Ich bin wirklich bekloppt geworden. Also ich deswegen bin ich auch, ich sage das immer sozusagen in meinem Büro, ich bin ein großer Fan von Pamela Reif, die gefühlt so viel krassen Content am Tag produziert, quasi mit ihrem Miniteam. Das ist quasi irgendwie eine andere Generation, die das irgendwie machen kann. Mir fällt es momentan sozusagen schwer zu überlegen, sozusagen, what's next? Ja, aus so einer sozusagen Content-Vermarktungsperspektive. Ich glaube halt, dass diese Long Reads, deswegen habe ich jetzt auch gefragt zum Reebok-Artikel, dass die, glaube ich, extrem gut extrem gut resonieren in der bestehenden Community, das irgendwie zu schätzen weiß, aber sich gar nicht dafür eignen, quasi neue Leute reinzuholen, weil die sich nicht die Zeit nehmen, die der Marke vielleicht
absolut
nicht.
Deswegen ist es eine Kurationsaufgabe. Du musst es mischen. Du brauchst halt, du musst diese wie so ein Mischpult die Sachen kombinieren. Was ich nur dazu sagen kann, also ich bin ja auch ein bisschen noch fremder in dieser Welt und wenn man sich jetzt meinen Instagram-Account anguckt, dann merkt man, ich mache da schon ein bisschen was und ich bin da jetzt aktiver und wenn dann da irgendwie Kai Pflaume mich zur Klimmzug-Challenge auffordert, mache ich mit und lass mir es nicht zweimal sagen, aber ich bin da jetzt nicht so native drin. Dennoch hat sich da schon einiges gewandelt. Als wir jetzt vor kurzem bei dir waren und du mir dann da deine neue Paketannahmestation bei euch am Eingang des Bauernhofs da gezeigt hast, da ist mir sofort klar geworden, das ist Instagram-Content. Vor 2 Jahren hätte ich mir diese Paketstation angeguckt und dachte, okay, coole Paketstation, die der Alex da hat, aber jetzt weiß ich, okay, Alex, du musst dich da reinsetzen, machen jetzt hier ein Foto davon, weil das ist Instagram-Content. Ihr werdet es demnächst bei uns bei Instagram, bei LinkedIn auch dann natürlich sehen können, wie du da in deiner Paketstation saßt.
Ja, 1500 Liter Volumen. Also da kann jetzt auch wieder, da jetzt auch wieder das große Hakle Klopapier-Paket kommen. So, wenn ich jetzt einmal zusammenfassen muss, wir sind ja hier beim Titel Fachverlag 3.0, sozusagen what's next bei der OMR, dann kann ich also sagen, das Bild von vor 5 Jahren hat sich nochmal deutlich verändert. Es ist nicht irgendwie so ein bisschen Messe, ein bisschen Podcast, ein bisschen Blog, sondern eigentlich bist du ein Medien-DJ. Ja, du kannst gar nicht sagen, welche Mucke morgen angesagt wirst. Du schaust so, wie die Leute da auf der Tanzfläche das annehmen. Und ich glaube, das beschreibt auch das Problem und die Herausforderung von den Fachverlagen 1.0 ganz gut. Da ist halt niemand im DJ-Pult. Die haben mal die Wim-Endliste. Und also die versuchen jetzt irgendwo runterzuladen und abzuspielen. Und das wird
auch spannend. Aber da muss ich ganz klar sagen, also ich bin sicherlich auch einer der DJs, aber wir sind irgendwie mittlerweile schon so ein 150-köpfiges DJ-Team. Also man fährt uns damit so einem Truck rein, wie bei diese Schlagerparade, Schlagermove. Ja. Und dann fahren wir durchs Dorf und jeder dreht auf seinem Auto was auf. Und so ist es halt wirklich. Also da hast du ja gerade von Roland gesprochen und von vielen anderen, die da in ihrem Bereich auch ordentlich mixen.
Ja. Philipp, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Also, wo ihr demnächst euer Weiterbildungsseminar bucht und auf welchem Podcast ihr gespannt sein könnt, das wisst ihr jetzt. Und der Podcast war natürlich ein bisschen anders als die meisten anderen OMR-Podcasts. Ich habe Philipp extra nicht nach den vielen Zahlen gefragt, wie viel verdient er und was zahlt so ein Werbepartner. Das könnt ihr, glaube ich, auf anderen Kanälen besser rausfinden. Aber ich fand es extrem inspirierend. Ich glaube auch, dass wir da sicherlich nochmal eine Folge Fachverlag 4.0 aufnehmen können in 2-3 Jahren. Da bewegt sich wirklich eine Menge und ich bin gespannt auf das nächste OMR-Event in Hamburg. Die nächste Folge in ein paar Tagen dreht sich wieder um das Thema Haferdrinks. Blue Farm war zu Gast, weil wir darüber mit Florian Heinemann im Podcast gesprochen haben im Rahmen des Oatly-Börsengangs. Und da kann man nochmal eine ganze Menge lernen über das Thema Pflanzenersatzprodukte, wenn man also keine Milch mehr trinken mag oder wenn man quasi Alternativen sucht für Milch. Sehr, sehr spannend, habe da auch eine Menge gelernt. Sehr coole Markteinsichten. Kommt ungefähr am Wochenende raus. So, wenn ihr jetzt nicht vergessen habt, dass ihr noch irgendwie einen Freund fragen sollt zum Thema Praxissoftware, der sich bei mir meldet auf alex@kassenzone.de, wäre es total dufte. Ansonsten viel Spaß auf der Webseite von Gardena beim Kauf eurer Smart-Produkte. Musik